SRF 2 Kultur.
Reflexe am Mikrofon ist Heini Vogler. In dieser Sendung können Sie dem seit 40 Jahren in Basel lebenden Schriftsteller Dieter Forte begegnen. Er stammt aus Düsseldorf. Angefangen hat alles um 1970, als Forte Hausautor war am Theater Basel. Damals hatte er mit dem Dokumentarstück Martin Luther und Thomas Münzer einen Welterfolg feiern können. Forte hat 4 Romane geschrieben, welche die Tetralogie der Erinnerung bilden. Es ist eine Art Panorama der Lebenswelt des Autors von der Nachkriegszeit bis in die Gegenwart. Die alte Kulturstadt Basel ist der Hintergrund im neuen Buch von Dieter Forte, »Das Labyrinth der Welt«. Dies ist kein Roman, kein Sachbuch und auch kein Essay, vielleicht aber von allem etwas. Sicher ist es eine Art kulturelle Schöpfungsgeschichte und ein Lob der Kultur. Ich habe Dieter Forte zum Auftakt unseres Gesprächs gefragt, was für ihn das Schöne am Schriftstellerberuf sei.
Das Schreiben, der Schreibvorgang, der Moment, in dem man wirklich schreibt. Der eigentliche kreative Moment, der Sätze, wenn sich Sätze bilden und wirklich gut sind. Das weiß man in dem Moment schon, ob es gut oder nicht so gut ist. Je besser sie sind, desto schöner ist es eigentlich. Wenn man weiß, da muss man gar nicht drüber, das stimmt jetzt, das ist wie gehämmert.
Was hat Sie eigentlich für Basel so eingenommen, als Sie 1970 da zum ersten Mal hinter diesen Stadttoren, in diesen Stadttoren waren?
Ja, ich kam, das ist meine private Geschichte, aus einer zerstörten Kriegs- und Nachkriegswelt im Rheinland. In Düsseldorf und habe eigentlich zum ersten Mal bewusst eine alte Stadt erlebt, eine vollkommen intakte Stadt aus dem Mittelalter. Das war für mich doch eins dieser Weltwunder, die ich nicht kannte und es hat mir ungeheuer Eindruck gemacht. Und insofern hatte auch immer Bezüge zu Basel über Erasmus von Rotterdam und über das Museum, das ich sehr früh kannte, durch mein Lutherstück habe ich da die Originalbilder sehen wollen von Luther und Münzer. Ich weiß, ich bin sehr früh schon mal hierher gefahren mit einem Stipendium und wollte eigentlich in dieser Stadt leben. Das war so ein unbewusster Wunsch, dass er sich realisiert hat. Das war dann auch wieder was anderes.
Aber wie haben Sie sich denn vorgestellt, dass es sich realisieren lasse?
Das gar nicht. Das war durch das Theaterstück Luther und Münzer, das vom Basler Theater von Dügelin Hermann Beil angenommen wurde, gespielt wurde und plötzlich war ich hier Hausautor für 5 Jahre und es ging eigentlich alles sehr, sehr schnell.
Inzwischen ist es Ihre Wahlheimat geworden. Ich glaube, Sie sind auch Basler Bürger geworden.
Nein, leider nicht. Nein, das ist unglaublich schwierig. Also ich habe mich mal bemüht, aber es ist unglaublich schwierig, ja. Ich habe ein Berg Formulare liegen, die ich mich...
Aber jetzt sagen Sie mal, Sie leben über 40 Jahre in dieser Stadt und das ist nicht möglich, dann Bürger zu werden.
Nein, also ich muss mich bei der Polizei melden, es gibt eine Stelle, ich habe dorthin geschrieben an die Bürgergemeinde und gefragt, ob das ja mir geht. Ja, ich muss den behördlichen Lauf der Dinge nachvollziehen. Der macht es fast unmöglich, sich als braver Bürger zu deklarieren. Das ist eigentlich... sehr eigenartig. Es ist so, es ist furchtbar kleinlich alles und die Fragen stellen manchmal eine Situation her, die man unmöglich erfüllen kann, selbst wenn man über 40 Jahre hier lebt. Es ist sehr eigenartig. Man muss mindestens 6 Basler Bürgen bringen. Also wenn ein aus Solothurn ist, geht das nicht. Oder Baselland geht auch nicht. Also es müssen wirklich Basler und es ist sehr... sehr streng. Also ich habe ein ganzes Paket von Formularen bekommen. Als ich die durchgearbeitet hatte, war ich sehr verzweifelt und eigentlich auch deprimiert. Eigentlich habe ich mir noch nie was zu Schulden kommen lassen hier. Und wie, dass ich das nochmal irgendwie auf fast alberne Weise beweisen müsste, das kam mir dann doch komisch.
Da kommt dann noch dazu, dass Sie inzwischen die Geschichte dieser Stadt besser kennen als manch einer, der hier Bürger ist seit Äonen.
Ja, das ist wirklich wahr. Ich könnte sehr gut manche Stadtführung machen. Es ist, weil ich mich sehr für die Geschichte der Stadt interessiert habe, lange schon. Und da sehr genau Bescheid weiß. Also wenn ich durch die Gassen gehe, sehe ich mehr als mancher Basler.
Das Labyrinth der Welt, ein Buch heißt Ihr neuestes Buch. Wie fiel die Initialzündung zu diesem Werk?
Ja, das ist eigentlich so ein Resümee auch meines gesamten Werkes, dass ich doch gedanklich grundiert habe und dass ich jetzt mal etwas klarer schreibe. Ich beschreibe... die Entwicklung der Kultur der Menschen, wie der Mensch versucht, seine Kultur auf dieser Welt zu gestalten, und zwar beschreibe ich es anhand der Bücher und der Bilder, die er geschrieben und gemalt hat, sodass ich erst diese Perspektive einnehme, die die Geschichte des Menschen ja zeigt. Und irgendwie kommt dann, es ist nicht so gewesen, dass der Wunsch ist, will ich Basel porträtieren, das ist gar nicht, es kommt ja gar nicht, das Wort Basel fällt gar nicht in dem Buch. Nicht?
Warum eigentlich nicht?
Ja, es ist wie bei Buddenbrooks Lübeck, der Name Lübeck fällt ja auch nicht, nicht?
Was hat das für einen Vorteil, wenn man diesen Namen nicht nennen muss?
Für mich ist es der Prototyp der Stadt. Also die Kultur des Menschen hat sich immer über die Stadt entwickelt. Und wenn man dann als Hintergrund einer solchen Geschichte eine Stadt sucht, wenn man eine Stadt braucht, die Kultur des Menschen repräsentiert, dann kommt man so unweigerlich auf Basel. Das liegt in der Mitte Europas, an dieser Rheinkrümmung, sehr wichtig, an dieser Brücke. Und ich kenne keine andere Stadt, die so alt ist und die so sehr dokumentiert die kulturelle Entwicklung des Menschen. Also hier gab es, gar nicht weit davon, ich wohne, eine große Keltenstadt, wo Handel herrschte. Und es gab nebenan liegt gleich eine Römerstadt, wo das später, oder ein anderer Bezugspunkt, ein großer Teil des Basler Patriziats sind zugewanderte Hugenotten. Aber also man hat hier Geschichte sozusagen zur Hand. Das ist so alltäglich geworden, die Basler wollen das oft gar nicht wissen. Beschäftigen sich nicht weiter damit, aber das ist, wenn man etwas über die Kultur des Menschen schreiben will, ist Basel die ideale Stadt, um es aufzuzeigen.
Nun ist das Buch Das Labyrinth der Welt nicht nur ein Buch über Basel, wie Sie gesagt haben, sondern es ist eine Art, ich würde sagen, Schöpfungsgeschichte, eine Art Genesis, die Sie da nachschreiben, mit literarischen Mitteln. Es herrscht oft ein hoher Ton, das ist dem Gegenstand angemessen. Und wir wollen doch aus dem Anfang ein Stück hören, das zeigt, wie eben diese Schöpfungsgeschichte quasi angezeigt wird, ganz zu Beginn des Buchs. Da heißt es:
Das Bild aus der Vorzeit, Urerinnerung des Menschen. Himmel und Erde, Wasser und Land, Sonne und Mond, leuchtende Sterne, hohe Berge, weite Meere, grünende Wiesen, bunte Pflanzen, Bäume mit Früchten, schimmernde Flüsse, dunkle Wälder, Fische und Vögel und die Tiere der Erde unter schwebenden Wolken und einem leichten Wind, der das Gras bewegte und das Wasser. Ein in dunklen, unfassbaren Zeiten entstandenes Ewigkeitsbild. Sonne und Mond waren nur Tage und Nächte in steter Wiederholung, wurden zu Sonnenwenden und Mondwechseln und Jahreszeiten. Und es begann die Zeit des Menschen, der das Feuer hütete, die Sterne verfolgte, Ebbe und Flut berechnete, die Erde vermaß. Er zog mit den Tieren, bannte sie in der träumenden Dämmerung der Felshöhlen mit Holzkohle, Erde und farbigen Steinen auf felsige Wände, überlebensgroß, in genauen Konturen, malte die Bilder der Jagd, die das sich Überstürzende anhielten und erkennbar machten. Er schuf das Bild seiner Welt, das ihm Orientierung war.
So in der Art beginnt es. Das könnte ich mir vorstellen, da war schon eine Entscheidung. Ich will wirklich zu den Quellen zurückgehen, zu den Uranfängen.
Ja, weil die Kultur des Menschen ist untrennbar mit dem einen verbunden, mit der Suche nach dem Paradies. Das ist ein Phänomen. In allen Völkern, in allen Religionen, in allen Mythen gibt es diese Vorstellung von der vergangenen Zeit, die paradiesisch war, von diesem Paradies, von der Suche nach dem Paradies. Und der Weg des Menschen in seiner Kultur ist untrennbar mit dieser Suche nach dem Paradies verbunden. Das ist unsere heutige Welt, ist so gestaltet, dass wir immer wieder paradiesische Zustände uns wünschen. Es gibt ja auch, daraus sind die Utopien entstanden, Utopia und so im Laufe der Jahrhunderte. Dieser Gedanke hat uns nie verlassen. Es ist bis zum heutigen Tag eigentlich die Uridee der Kultur des Menschheit, ein Paradies auf Erden herzustellen.
Wie hat es sich denn ergeben, dass aus diesen allgemeinen Anfängen menschlicher Kultur, wie Sie es gesagt haben, diese Evolution auch, die danach gezeichnet wird, dass dann plötzlich diese Stadt Basel zum Fixpunkt eigentlich wurde, wo dann wahrscheinlich Sie als Erzähler ausstanden?
Ja, es ist, Basel war, wie gesagt, für mich der ideale Hintergrund. Es ist eine Stadt, die so sehr der Kultur zugewandt ist, sich auch früh, in ganz frühen Zeiten sich schon um Kulturen, um Ausgrabungen bemüht hat, Sammlungen angelegt hat, Museen angelegt hat. Ich glaube, das erste Museum der Welt ist hier, ja. Es ist, Das ist der Charakter von Basel. Das ist mehr als jede andere Stadt der Kultur und damit auch der Vergangenheit zugewandt. Die ist nicht so sehr der Zukunft. Andere Schweizer, Zürich ist viel mehr der Zukunft zugewandt. Das ist, während Basel sehr, dieser baselische Charakter ist von mir her nur daraus zu erklären, dass er auch in seinen Eigenheiten kulturell bestimmt ist. Das sind nicht Marotten oder Verschrobenheiten, das ist so eine kulturelle Melange dieser Stadt, die, ich weiß nicht, wahrscheinlich, vielleicht findet man sie nur in alten französischen Universitätsstädten oder in den oberitalienischen Städten, aber ich glaube nicht, dass man sie so sehr konzentriert noch vorfindet wie hier.
Die Metapher, das Bild, das Sie eigentlich gebrauchen und das auch immer wieder vorkommt, ist das Labyrinth, ja. Der Begriff des Labyrinths. Warum passt der so zu diesem Unternehmen, nochmals zurückzuschauen und quasi zu übermalen, was schon gemalt ist und so weiter?
Ja, weil der Mensch auf seiner Suche nach diesen Paradiesenzuständen, die ja entweder in der Vergangenheit liegen oder in der Zukunft zu bauen sind vom Menschen, ich spiele das ja verschiedentlich durch, sich immer ins Labyrinthische verwendet. Also der Mensch geht ins Ausweglose hinein. Es sind ja, ich möchte nicht die heutigen Großstädte und Großanlagen und Großdinge, die ich habe hier auch einmal Tangelieder gebaut, der dort eine dargestellt in eine Übermaschine baut. Der Mensch neigt dazu, das so groß zu bauen, dass es immer wieder zusammenbricht. Das ist ein labyrinthischer Irrgarten aus dem her, weil er immer diesen einen zentralen Garten hat, das am Ende auf das Paradies zu stoßen nie herausfindet. Und in Basel daher auch, weil es, ich glaube, es gibt keine Stadt, in der so viele Bücher über das Narrentum geschrieben wurden. Also Brandt, das Narrenschiff oder Erasmus, Lob der Torheit oder das, was ich auch erwähnen möchte, Norbert Elias Buch über die Zivilisation, dieses sagenhafte Werk, ist zuerst in Basel erschienen.
Wissen auch. Das wusste ich nicht mal. In welchem Verlag war das? Das
ist ein ganz kleiner jüdischer Verlag gewesen während des Krieges. Norbert Elias hat das hier publiziert und es lag auch lange hier im Keller. Es war eine schöne Auflage. Erst später hat es Suhrkamp übernommen.
Man hat ja immer den Eindruck, und das wird immer gesagt, es sei ein Holzboden für die Literatur, diese Stadt Basel. Und da bewege sich nicht viel, währenddem das in Zürich und anderswo auch in Bern viel akzentuierter sei. Man muss da wahrscheinlich eben auch den Blick nach hinten werfen, hin und wieder, abgesehen davon, dass es in der Gegenwart ja auch Autoren wie Sie gibt, die da sind.
Ja. Ja, es hat natürlich auch oft einen universitären Charakter von den Gelehrten her, nicht von der Wissenschaft, der Theologie und die ganzen. Es ist eine Vielsprachigkeit in dieser Stadt, die ja auch das Lateinische, Griechische, Hebräische immer noch umfasst. Das ist ja hier nichts Fremdes, wenn man allein diese Bibliothek sieht, die mit ihren Wiegendrucken. Das ist auch noch immer von Froben und sowas geprägt. Das sind ja unglaubliche Schlüsselwerke für die europäische Zivilisation. Ich glaube auch, die Basler Toleranz, ich habe sie erlebt. Also zum Beispiel, aber ich war ja lange Zeit Hausautor im Basler Theater. Ich habe nie erlebt, was ich in vielen deutschen Städten erlebt habe, Zensur oder Einspruch oder Kritik von oben, um etwas zu verhindern, auszuführen, das kenne ich nicht. Ich habe mich wirklich auch danach erkundigt. Es gab nie Druck auf das Theater, irgendetwas wegen kritischer Stellen nicht aufzuführen.
Wie ist dieses Buch entstanden? Man hat den Eindruck, es sind eigentlich Fragmente, obwohl die Übergänge sehr luftig sind. Ist das in Tranchen entstanden oder wie ist das genau?
Ein Kaleidoskop, der Gedanke. Mosaik wäre noch zu wenig, weil Mosaik ist geplant. Da weiß man, wie welches Bild man zeigen will am Ende, obwohl es schon Musikcharakter hat. Aber es passt für mich als Kaleidoskop, wie man es auch dreht. Es entsteht immer wieder eine Harmonie. Und so sind die 10 ganz grotesken Geschichten, die so versteckt philosophisch, essayistisch sind, aber als groteske Geschichte daherkommen.
Apropos groteske Geschichten, eine Figur, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist ein gewisser Professor Stingelin. Das war offenbar ein Stadtoriginal, nicht? Der bekommt auch seinen Platz hier.
Ja, 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 das ist sicher, da gibt es ein Vorbild, das mir bekannt ist, aber es ist ein Tarnname und da gibt es ja die Freikrenische Stiftung da oben. Und
seine theologische Stiftung.
Ja, sehr, sehr alt. Und daneben war das Haus des Henkers und auch die Gerichtsbarkeit war, der Baum steht auch immer noch, unter dem einmal die Kohlenbergsche Gerichtsbarkeit stattfand.
Es ist eigentlich erstaunlich, wenn man das aufdröseln würde, was man da für ein Panoptikum von Figuren bekäme. Ich würde jetzt nicht mich anheischig machen, das zu zählen, aber das ist wirklich eine ganz breite Sicht, die allerdings davon auch lebt, dass sie sich nicht einem großen Formzwang unterwerfen muss, nicht wahr?
Nein, das wollte ich diesmal nicht. Ich habe mir sehr viel Freiheit gegönnt, weil das ein Buch nach sich, ich habe vorher ja eine Tetralogie geschrieben, das heißt, man ist sehr stark eingebunden in Ablauf von Zeiten und Personen. Aber diesmal wollte ich sehr viel Freiheit haben und das habe ich mir gegönnt und im Schreiben. Ich habe mich hingesetzt und das geschrieben, was kam, also was mir einfiel.
Es wäre unmöglich, diese Geschichten auch nacherzählen zu wollen. Die sperren sich ein Stück weit dagegen. Die sind so original, Dieter Forte, und dieser Form des Labyrinths geschuldet, dass das gar nicht möglich ist. Aber ich darf verraten, dass da, Sie haben ja schon einige Namen auch genannt, es kommt natürlich Jakob Burckhardt vor, der auch eine Art Stadtoriginal war, wenn er da so nächtens alleine über den Münsterplatz mit seiner Mappe unter dem Arm eilte. Isaac Iselin, der Philanthrop, ein Russo-Freund. Den Scheich Ibrahim habe ich noch angetroffen, glaube ich. Der heißt Burckhardt.
Ja, ja, das war aus dieser Burckhardt-Familie, dieser Wissenschaftler, der sehr große Verdienste hat in der Erforschung der arabischen Kultur.
Der hat gelebt wie ein Scheich in Arabien und ist dort herumgezogen.
Hat unglaublich, es gibt ja heute noch in Oxford die berühmte Büchersammlung, nicht? Die hat er, es ist also, der hat den größten Schatz an Büchern herausgeholt, auch an Plastiken und so, und auch Orte entdeckt, die man vorher gar nicht mehr kannte. Das ist schon eine bedeutende Persönlichkeit gewesen, ein großer Mann.
Nicht mal den Rhein, der ja eigentlich auch eine Figur ist, und zwar kein unwesentlicher, weil der eben erzählt und erzählt und erzählt. Der hat auch keinen Namen, das heißt einfach der Fluss, Stadt und Fluss.
Das ist für mich so das Urbild. Der Fluss war immer und wird immer sein, auch wenn die Stadt nicht mehr steht, und wird der Fluss noch sein.
Hören wir uns eine Passage über diesen Fluss an.
Der Fluss und die Brücke verbanden die Stadt mit der Welt. Verbanden Morgenland und Abendland, alte und neue Welt, Berge und Meere und die Menschen aller Sprachen. Der Fluss brachte aus dem immerwährenden Eis über Gestein und Geröll die Sagen einsam lebender Menschen, floss breit und mächtig durch fruchtbare Länder und große Städte, öffnete sich in den Häfen dem Meer und den Seglern mit dem Gewimmel der Seeleute, Händler und Forscher, die ihre exotischen Mitbringsel aus den Ländern unter einer heißen Sonne mit Frachtschiffen flussaufwärts schickten, dazu märchenhafte Berichte von fremden Völkern, Tieren und Pflanzen, von Gold und Diamanten, von unbekannten Kulturen, beglaubigt durch andersfarbige Menschen, die man noch nie gesehen hatte, die man in der Stadt gegen Eintritt besichtigen durfte. Der dahintreibende Fluss war der bewegte Erzähler unvereinbarer und unvorstellbarer Geschichten einer sehr runden Welt. Die festgebaute Brücke brachte eher die Realien unter die Menschen. Unbewegt verteilte sie Politik und Geschäft zwischen Städten und Ländern, war Brücke zwischen Krieg und Frieden, Reichtum und Armut. Bankiers aus südlichen Städten trafen hier auf Kriegsherren des Nordens, Seidenhändler auf Hofmeister von Fürstenhöfen, reisende Kaufleute von fernen Messen auf ortsansässige Geldwechsler, Turbanträger in wallenden Gewändern auf feldtragende, bärtige Gestalten. Kriegserklärungen wurden auf der Mitte der Brücke vor der kleinen Kapelle überreicht, etwas später dann die Friedensabkommen an einem herbeigetragenen Tisch unterzeichnet, die man als Grenzmarkierung auf dem Scheitelpunkt der Brücke errichtete.
Man könnte nun den Eindruck bekommen, dass Dieter Forte einfach nur rückwärts schaut. Sie sind ja auch nicht bis ganz zur Gegenwart vorgedrungen. Wäre das noch eine Fortsetzung oder wie ist das?
Ja, eine Fortsetzung würde ich nicht schreiben, aber wer das Buch gelesen hat, wird sich doch die Gegenwart dann zurechtdenken können, nicht? Also, ich meine, wir sprachen eben schon darüber, dass Amerika einmal das gelobte Land hieß und dass die Hochhäuser auch immer höher werden, und es ist auch so eine typische Reaktion des Menschen, in diesem, die ich immer wieder gehört habe, als die Twin Towers zerschossen wurden, einstürzten, dann kommt immer hinterher die Stimme des jeweiligen Chefs. Das bauen wir wieder auf, schöner als je zuvor. Das ist die Reaktion, die ich aus dem Nachkriegsdeutschland kenne. Das bauen wir wieder auf, schöner. Und es wird nie schöner, es wird nur immer größer. Es ist so, genau im Moment sind wir ja mit dem Internet, und es ist auch eine in die große Dimension gewachsen, weil es als Befreiung galt, als dem Menschen behilfliches Instrument galt, ist doch jetzt ein Albtraum geworden, der in sich selbst wieder zusammenbricht. Also man kann, wenn man die Prinzipien dieses Buches mal durchliest, und das Labyrinth, kann man eigentlich sich die Dinge in der Gegenwart selber denken. Ich hoffe doch, dass...
Etwas muss man vielleicht noch korrigieren, es geht schon bis in die Gegenwart. Es kommt nämlich Jeanne Tinguely, kommt vor, der durchaus aus dem 20. Jahrhundert ist.
Ne? Das ist für mich durchaus das Muster der Weltmaschine, der er ja gebaut hat. Das war ja so sein insgeheimes Ziel. Er hat die allergrößten Maschinen gebaut, praktisch als eine Kunstweltersatz für die natürliche Welt, in der Mensch nachher hätte hausen können. Das war sein Traum. Aber er hat sie auch selber wieder immer in die Luft gesprengt, nicht? Das war ja auch wieder sein Traum. Also ab einer bestimmten Größe hat er diese Dinge in die Luft gesprengt. Also das war für ihn die Welt, wie sie im Moment funktioniert. Riesenmaschinen, die immer größer werden. Und das war ja fast eine Ersatzstadt für Basel. Und das, wenn er das hätte weitertreiben können, er träumte, es waren nicht nur diese lustig klingenden Maschinen, sondern er wollte da eine Gegenwelt bauen, die ganz für sich steht. Das war eine künstliche Welt.
Eine Antithese sozusagen.
Das war für ihn sehr stark. Also da war das auch sehr fundiert. Es war jetzt gar nicht so spielerisch bei ihm.
Kannten Sie ihn persönlich?
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben sehr zusammengearbeitet. Wir haben auch, ich hatte ein Theaterstück für die Salzburger Festspiele geschrieben, in der Felsenreitschule, da hat er das Bühnenbild gemacht, hat Himmel und Hölle gebaut. Wir waren auch damals schon bei Himmel und Hölle. Und das waren auch so große Maschinen, die der Club für ihn bestand darin, dass sie zum Schluss der Vorstellung in die Luft gesprengt werden.
Aber da kamen schon zwei verschiedene Temperamente zusammen.
Ja, ich musste ihm immer alles erklären. Er war ein Mensch aus der französischen Kultur. Er musste hören, er musste sprechen darüber. Er las dann nicht sehr viel, aber er machte dann sein Bild. Man konnte ihm was erklären in der Kunsthalle und dann zeichnete er sofort los auf den Tischtüchern der Kunsthalle und entwarf dann seine Welt.
Also wollen wir auch doch diesen Jeanne Tinguely, der übrigens nicht mit Namen genannt ist, man zerstört ein Stück weit da die... Ja, Kulissen, JT, kann niemand anders sein.
Ja, kann niemand anders, wird auch sehr genau beschrieben. Er hatte immer so ein seidenes Halstüchlein.
Es gibt eine Episode, sage ich jetzt mal, die Weltmaschine oder die Errichtung des Schlaraffenlandes aus dem Tagebuch des Autors.
Eine Erinnerung an JT. Der Kerl sah aus wie ein aus der Hölle verstoßener Teufel, wirres Haar, Augen wie glühende Kohlen, ein verrußtes Gesicht, Hände voller Wagenschmiere, immer in einem dunklen Overall, in dem er feierte, arbeitete, aß und schlief. Auffallend war ein buntes Seidentüchlein, das er sich lachend jeden Morgen um den Hals band, ehe er in sein Maschinenlabyrinth kletterte und darin verschwand. »Erbaue die Weltmaschine«, hieß es in der Stadt, ohne dass man sich darunter etwas vorstellen konnte. Die Häuser verschwanden bald unter einem Gerüst aus rostigen Eisenstangen, die babylonisch in den Himmel wuchsen. Die Stadttürme und sogar die Kirchtürme überragten, sich ungeordnet in die Höhe, Länge und Breite ausdehnten. Ein Perpetuum mobile aus großen und kleinen Antriebs-, Schwung- und Zahnrädern, aus Treibriemen und Ketten, Federn und Gewichten, die sich gegenseitig aufzogen und die klappernden und ratternden beweglichen Teile der Maschine ganz leicht auf- und abschweben ließen, seitwärts schwenkten, auf den Kopf stellten, ins Wasser tauchten, in schwindelnde Höhen hoben, Spiralen kreisten, Uhren pendelten, Tierschädel drehten sich, Totenköpfe lachten, Skelette tanzten.
Also wenn es wieder einmal eine Ausstellung gäbe mit dem Werk von Jeanne Tinguely, dann müsste man diesen Text dort gut sichtbar hinstellen von Ihnen, Dieter Forte.
Ja, das wäre schön, ja.
Nun ist es so, dass Sie eigentlich auch Krankheit immer begleitet hat während Ihrer Lebenszeit, während Ihrer Arbeitszeit. Das war immer schwierig, sich die Werke abzuringen, die Sie sich abgerungen haben.
Ja, das ist ein ungeheuer diszipliniertes Leben. Ich war halt von Kindheit an schwer krank und das ist durch die ganze Kriegs- und Nachkriegszeit ja nie ernsthaft behandelt worden und dadurch hat es sich nicht verbessert. Ja, wie ich es genau geschafft, weiß ich nicht. Ich habe nur durch ein ungeheuer diszipliniertes Leben, das natürlich auf vieles verzichtet. Also ich habe noch nie im Leben Urlaub gemacht oder hier steht kein Auto vor der Tür oder ich lebe in dieser Wohnung seit 40 Jahren und konzentriere mich auf diese Wohnung und konzentriere mich auf Schreiben. Das ist eigentlich mein Leben. Viele würden es wahrscheinlich nicht aushalten oder ist auch sehr berufsschädigend, wie mir schon mancher Kritiker sagte, weil ich natürlich nie zur Buchmesse fahren kann oder zu Veranstaltungen. Ich kann auch keine Lesetourneen durchführen, kann mich auch sonst nicht...
Also Sie sind nicht so integriert in diesen sogenannten Literaturbetrieb?
Überhaupt nicht. Dazu gehöre ich nicht und das hat sich vollkommen auseinandergelebt. Und
vermissen Sie das manchmal ein bisschen?
Ja, es schadet mir, es schadet mir. Das ist ganz klar, weil man, ich merke es ja auch im Verlag, der hätte schon gerne mal diese oder jene Talkshow oder da unter diesen Auftritt. Und manchmal kommen sie ja, diese Buchhandlung ist besonders wichtig, können sie nicht doch. Und aber das, ich habe so Prinzipien, ich muss sie einfach einhalten. Ich kann das nicht durchführen. Und Gott sei Dank hatte ich eine Frau, die das voll mit durchgezogen hat. Das war sehr wichtig. Allein hätte ich das auch nicht geschafft. Ja, das war eine Symbiose von Arbeit und Leben. Und wir fanden eigentlich, es war ein glückliches Leben. Ich bin nicht unzufrieden. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Also ich vermisse nicht so etwas von mir. Ich bin in diesem Leben voll aufgegangen und das war mir genug. Und es ist ja ein ungeheures Werk entstanden. Ich bin ja selber sehr erstaunt, was alles geschrieben wurde, also von mir.
Fast 10 Theaterstücke, Hörspiele, ja, 4 große Romane und so weiter.
Ja, ja, und dann gibt es auch noch Sachen, so Essays und Nebenwerke und sowas. Alles ist, meine Frau hat da die Liste geführt. Wenn ich die gelegentlich sehe, dann bin ich selber sehr erstaunt.
Was ist Ihr nächstes Projekt? Das wäre meine letzte Frage.
Schon eine gedankliche Weiterführung dieser Dinge auf irgendeiner höheren Ebene. Das ist schon... Ja, das Stichwort haben Sie eben fast vorgelesen. So, das hat was mit dem Perpetuum mobile zu tun. Es ist, aber ich will es selber noch nicht so genau wissen. Ich mache mir nicht Skizzen oder so. Ich habe keinen Zettelkasten wie Arno Schmidt oder so. Ich setze mir an den Schreibtisch und lasse das, ich kann das inzwischen voll in der Sprache aufgehen und schreiben.
Es gibt Autoren, die sagen, ein Stoff muss mich ergreifen und mich dirigieren, wenn es soweit ist. Wie ist das bei Ihnen?
Ja, man ist gedanklich immer im Vorlauf, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man dann es schreiben muss und dann ist man auch drin und dann hat der Stoff einen und dann kann man der nicht mehr ausweichen. Man kann nicht sagen, ja, das mache ich morgen und ich verschiebe das jetzt, wäre was anderes, wäre wichtiger. Geht nicht, man muss es schreiben, es ist ein Zwang.
Meint der Schriftsteller Dieter Forte. Im Zentrum dieses Gesprächs stand Fortes neues Buch »Das Labyrinth der Welt«. Es ist im S. Fischer Verlag erschienen. Im selben Haus sind auch die Romane Dieter Fortes greifbar. Die Textauszüge las Hans-Peter Müller-Drossart. Am Mikrofon war Heini Vogler.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.